Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Mit freundlicher Unterstützung der GVG, meine Energie und dem fantastischen Kuchen vom Simonson.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb.
Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Die Sommerpause ist vorbei. Es geht wieder voll ins Thema und in der Sommerpause ist was gar Fürchterliches passiert. Die Flutkatastrophe hat uns alle mehr als betroffen gemacht. Und ich hatte die Gelegenheit, vor einer knappen Woche jemanden kennenzulernen, wo wir gemeinsam eigentlich auch das Thema im Charity-Bereich mit unterstützt haben. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und sie hat sehr, sehr viel zu erzählen zu dem Thema und deswegen habe ich sie heute gebeten, zu mir in den Kaffeeklatsch zu kommen. Stell dich mal bitte vor.
Hallo, lieber Manuel. Okay. Ich bin die Ute Schormann, Eventmanagerin aus Köln und spiele mit dem lieben Manuel seit einigen Jahren zusammen Golf. Und was möchtest du von mir wissen?
Ja, im Prinzip ist das schon mal ein sehr schöner Aufhänger. Jetzt werden wir uns nachher natürlich nach einer Pause fragen, wie da die Brücke zu schlagen ist zu der Flut und was du da alles bewegt hast und wie du das gemacht hast. Der eine oder andere wird sagen, ja, wie kann man Golf spielen in der Zeit? Tatsächlich war es ein Termin, der lange geplant war. Die Kölner Golfwoche hat zum 17. Mal stattgefunden und wir haben mit allen Veranstaltern und Beteiligten lange, lange diskutiert, kann man so etwas durchführen in dieser Zeit? Und sind dann tatsächlich auch zu dem Ergebnis gekommen, und da stehen wir, glaube ich, auch alle hinter, dass man das natürlich kann, indem man einfach daraus eine Geschichte macht, dass man das Thema unterstützt. Hast du da auch so ein bisschen an dir gearbeitet oder war es für dich von vornherein klar, dass man das so durchziehen kann?
Nein, die Richtung war eigentlich eine ganz andere. Sie war am Anfang ganz anders vorgesehen, weil wir uns ja im Bereich der Kölschen Fründe sowieso um ganz viele andere Projekte kümmern. Die Flutkatastrophe ist schlicht und einfach dazwischen gekommen. Wie viele andere aus dem Bereich gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die sich sozial engagieren in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben mit Beginn der Pandemie, als wir keine Events mehr durchführen durften, als uns einfach der Stecker gezogen wurde, uns um die heranschleichende Armut auf Mallorca gekümmert. Es gab tausende von Gastronomen, Angestellte, die nicht mehr arbeiten durften. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, da auf Mallorca zu helfen. Das wäre eventuell auch noch der Hintergrund für die Kölner Golfwoche gewesen, aber da ist dann, wie gesagt, das andere Ereignis dazwischen gekommen.
Darauf wollen wir dann nach einer kurzen Musik zu sprechen kommen, wie wir das gemeinsam erlebt haben, das Thema, wie das auf uns eingebrochen ist und wie dann so die Reaktionen langsam losgehen.
Ja.
Ute, wie hast du die Flutkatastrophe erlebt in dem Moment, als sie entstanden ist? War dir von vornherein bewusst, was da ausgelöst wird oder warst du genauso perplex und überrascht und geschockt, wie ich es war?
Ich war genauso perplex, überrascht und geschockt, wie du es warst. Ich bin in der Nacht vorher von Mallorca zurückgekommen, habe tatsächlich die Situation auch am Folgetag noch gar nicht richtig begriffen, bis mich am Donnerstagabend eine Freundin anrief und sagte, dass sie ganz, ganz schnell auf dem kürzesten Wege mobile Duschen und Dixie-Klos nach Ahrweiler schaffen müssen. Und da wurde mir überhaupt erst das Ausmaß der Situation bewusst. Ich habe mich wirklich gefragt, warum brauchen die das da jetzt? Und habe dann erst angefangen, mich tatsächlich mit dem Thema zu beschäftigen. Bin auch wirklich erst am Freitagmorgen das erste Mal hingefahren und habe dann selbst gesehen, was dieses Wasser angerichtet hat.
Also ich fand schon, das selbst im Pulheim zu erleben, beängstigend. Natürlich nicht so bedrohlich, wie es letztendlich war. Und als ich dann Bilder und Nachrichten am nächsten Tag gehört habe, ich habe das wirklich nicht wechseln können. Das war einfach zu viel, um das zu verstehen.
Ja, und für die Menschen, die es dann vor Ort gesehen haben, ist es rein surreal. Das hat überhaupt gar nichts mehr mit Realität zu tun. Jeder, der mal einen schlechten Science-Fiction-Film gesehen hat, der würde, glaube ich, die Situation da vor Ort damit vergleichen.
Ab wann war dir denn klar, dass du da mal vor Ort hin musst, um da auch unterstützen zu können?
Das war mir sofort am Donnerstagabend klar.
War dann auch schon so ein bisschen im Kopf klar, was du tun kannst und wie du dich einbringen kannst? Oder wolltest du erst mal ein Bild machen?
Nein, erstmal ist es so, dass wir da mit verschiedenen Eventdienstleistern reingrätschen wollten, weil wir uns darüber im Klaren waren, dass die anderen Mechanismen im Hintergrund nicht so schnell greifen können, wie wir greifen können. Wir sind halt als Eventdienstleister pragmatisch, schnell und unkompliziert. Das ist natürlich was, was unsere Bundesregierung nicht leisten kann. Und darum war uns sehr, sehr schnell klar, dass wir dort unten eine Wasserversorgung schnellstmöglich sicherstellen müssen. Und daraus ist dann wirklich ein großes Hilfsprojekt geworden, eine wirklich große Versorgungsstelle im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Ja, was ich ja wirklich beeindruckend finde, gerade eure Branche ist ja in den letzten 2 Jahren übelst erwischt worden, dass da direkt dieser Impuls kommt und sagt, so jetzt Vollgas voraus und lass uns mal alle überlegen, wie wir da wirklich was retten können, helfen können, unterstützen können.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir gerade aus der Eventbranche sind seit 1 Jahr und 5 Monaten extrem gebeutelt. Wir verdienen allesamt kein Geld. Wir haben allesamt im Grunde genommen auch nicht mehr wirklich was zu verlieren, weil wir alle nicht wissen, wann es jemals weitergeht, wann wir ein Stadion wieder füllen dürfen, wann wir eine Längsess-Arena wieder füllen dürfen. Also das steht alles in den Sternen. Und ich glaube, darum haben da wirklich alle an einem Strang gezogen und völlig kompromisslos eingegriffen.
Du hast eben gesagt, dir war eigentlich klar, dass die staatlichen Dinge nicht so schnell greifen werden. Da bin ich tatsächlich ein bisschen naiver gewesen. Ich habe gedacht, sobald ein Lämpchen angeht, ist alles in Einsatzbereitschaft. Es liegen Pläne irgendwo, wie man in Katastrophen arbeiten kann und helfen kann, aber was sich da dann wirklich abspielt, ist ja wirklich erschreckend.
Das ist absolut erschreckend, vor allen Dingen, wenn man mal davon ausgeht, dass sich diese Flutkatastrophe durch ein Gebiet gezogen hat, was ja einfach nur, dieses ganze Ahrtal sind ja nur kleine Dörfer, eine Aneinanderreihung von kleinen Dörfern. Die haben alle eine kleine Dorffeuerwehr. Die Dorffeuerwehr war hoffnungslos überfordert. Und bis tatsächlich THW, Deutsches Rotes Kreuz, und die Bundeswehr eingerückt sind, da vergehen natürlich 1,5 Tage. Die können ja nicht einfach auf Knopfdruck losfahren. Da stecken ein Haufen Genehmigungsverfahren dahinter. Bis die dann tatsächlich sich mal in Bewegung setzen können, vergehen schon mehr als 24 Stunden.
Meinst du, das liegt daran, dass man eigentlich nie mit so einer Katastrophe hat rechnen können? Aber eigentlich ist man doch genau für diesen Fall auch ausgebildet. Es muss ja jetzt keine Flut sein, es kann Feuer sein, es kann was auch immer sein.
Aber nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, das Ausmaß ist auch durch Fernsehbilder nicht übertragbar. Das Ausmaß der Katastrophe da unten, in meinen Augen ist es tatsächlich fast eine Weltkatastrophe. Wer das gesehen hat, der weiß, dass da auch eine Bundeswehr nicht schnell was lösen kann.
Gut, wir machen eine kurze Pause und dann würde ich gerne mal so deine ersten Eindrücke geschildert bekommen, als du tatsächlich das erste Mal dann dort vor Ort warst.
Ja.
Gut, du hast dir dein Herz gefasst, hast auch wahrscheinlich schon organisiert und koordiniert am Telefon und bist dann in das betroffene Gebiet gefahren. Möchtest du uns mal deine ersten Eindrücke von
mir? Ich bin am Freitagmorgen direkt losgefahren, nachdem wir am Donnerstagabend schon viele, viele Telefonate geführt haben und gewisse Dinge im Hintergrund organisiert haben, dass wir möglichst schnell Wasser in die Einsatzgebiete kriegen. Trinkwasser vor allen Dingen für die Menschen, die dort weiterhin wohnten. Und bin dann tatsächlich am Freitagmorgen das erste Mal selbst nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren und muss dir wirklich sagen, ich habe einen sehr, sehr engen Bezug zu der Stadt, bin selbst sehr, sehr viel dort vor Ort gewesen, aber was ich dann gesehen habe, das war auf den ersten 50 Metern nach der Autobahnausfahrt überhaupt gar nicht greifbar. Überhaupt gar nicht greifbar. Ich bin wirklich kein Mensch, der ganz, ganz dicht am Wasser gebaut ist, aber ich musste nach 50 Metern einfach anhalten und mich an den nicht mehr vorhandenen Seitenstreifen stellen und habe da bestimmt 10 Minuten einfach nur geheult, weil das nicht greifbar ist.
Und trotzdem hast du es dann irgendwie geschafft, wieder einen Fokus zu finden und wieder vor Ort aktiv zu werden und noch weiterzufahren. viele würden wahrscheinlich daran zerbrechen, aber dann gibt es Adrenalin, was auch immer, oder einem wird auf einmal bewusst klar, man muss jetzt handeln.
Ja, da wird einem ganz bewusst klar, jetzt musst du handeln, jetzt musst du was tun für die Bevölkerung da unten. Es geht nicht darum, sich selbst Gummistiefel anzuziehen und da irgendwelchen Schrott beiseite zu schippen, sondern es geht darum, im Hintergrund das zu organisieren, was die Menschen da vor Ort tatsächlich brauchen. Mit dem schweren Gerät und den Schutt beiseite räumen, damit müssen sich andere beschäftigen. Aber uns war es wichtig, dafür eine Grundversorgung zu sorgen, damit die Menschen dort erstmal was zu essen und zu trinken haben und ein paar trockene Socken.
Wie sind dir die Menschen begegnet, als du dort angekommen bist?
Mir sind gar keine Menschen begegnet, als ich dort angekommen bin. Die Straßen waren leer. Es war gespenstisch, völlig gespenstisch.
Beängstigend, oder?
Ganz beängstigend, ja. Es lag so eine Art ein feuchter Staub auf der Straße und es war was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
Das kann man sich gar nicht ausmalen, glaube ich.
Nein, das kann man sich nicht ausmalen, wenn rechts und links auf Gartenzäune aufgespießte Autos liegen und einfach nur eine Verwüstung, die wir alle nur aus ganz schlechten Filmen kennen.
Jetzt hätte man ja an der Stelle auch wieder kapitulieren können und sagen, hier kann ich gar nicht mehr helfen. Und trotzdem ging es bei dir dann weiter. Du wusstest, man kann schon.
Ja, natürlich kann man helfen. Man kann immer helfen, wenn man ein bisschen was an Background hat und auch Menschen im Hintergrund hat, die auch in der Lage sind, ganz pragmatisch zu denken. Und das können meine Kollegen aus der Eventindustrie allesamt, sodass wir ein ganz, ganz schnelles Zuhause gefunden haben in einer Waschstraße, einer Tankstelle, kurioserweise, wo wir eine Erstausgabe an lebensnotwendigen Dingen gestartet haben. Erstmal haben wir tatsächlich die ersten ein, zwei Tage uns mit geklauten Einkaufswagen von Lidl in die Katastrophengebiete gewagt, um da überhaupt mal mit Keksen, mit einfachen Keksen, damit die Menschen tatsächlich nach 24, 36 Stunden ohne Essen erstmal überhaupt was in den Magen bekommen. Es war unglaublich.
Wo gab es für dich dann die ersten Begegnungen mit Bewohnern?
Für mich persönlich gab es gar keine Begegnung mit Bewohnern. Das hat bei uns, Gott sei Dank, hat sich bei uns in Köln eine kleine Gruppe Jungs formiert. Die waren am Anfang 4 Jungs, haben eine kleine WhatsApp-Gruppe gebildet und sind mit einem Auto losgefahren und haben dann für uns die Versorgung der Bevölkerung übernommen. Ich selbst bin gar nicht mehr in das große Elend reingefahren. Ich hätte das nicht geschafft.
Ja. Hast du dich mit den Jungs mal ausgetauscht, wie sie dann auf die Bevölkerung zugegangen sind, wie sie empfangen worden sind?
Ja, ich habe mich sehr, sehr viel mit den Jungs ausgetauscht, weil sie unsere Versorgungsstelle als Dreh- und Angelpunkt genutzt haben. Sie haben bei uns ihre Gummistiefel abgeholt, Schaufeln, Besen, alles das, was sie für die Arbeit da unten gebraucht haben. Die Gruppe ist übrigens nach 4, 5 Tagen war die Gruppe schon 60 Mann stark. Das war ganz, ganz großartig. Das hat sich so schnell multipliziert. Und diese Jungs haben ganz, ganz schreckliche Dinge berichtet, wo wir uns auch sehr, sehr sicher waren, dass da ganz schnell auch therapeutische Hilfe her muss, weil die Jungs das ansonsten alleine nicht geschafft hätten.
Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann nochmal über die ersten Begegnungen und das erste Feedback, was du vor Ort bekommen hast. So, ihr habt ja im weitesten Sinne erstmal so einen Versorgungsknotenpunkt geschaffen und habt die versorgt, die dann letztendlich in die Gebiete, in die Häuser, in die Wohnungen gegangen sind. Du sagtest eben selbst, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du gesagt hast, das hättest du wahrscheinlich gar nicht leisten können.
Nein.
Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, jetzt kommen auch mal staatliche Dinge, oder hast du überhaupt einen Kopf gehabt, an andere Dinge zu denken, oder warst du jetzt wirklich so da in dem Thema drin, dass du gesagt hast, ich muss jetzt hier gucken, da gucken, das organisieren, jenes organisieren?
Ich habe ja das meiste von Köln aus organisiert. Ich bin zwar jeden Tag runtergefahren, aber habe in der Tat das meiste von Köln aus organisieren können. Ich muss nicht mit einer Schaufel am Straßenrand stehen, um die Versorgung mit tausenden Paaren Gummistiefeln sicherzustellen oder mich um Sattelzüge mit Wasser zu kümmern. Das kann ich viel, viel besser von meiner, in Anführungszeichen, kleinen Terrorzentrale in Köln machen. Ich hatte tatsächlich kaum Begegnungen mit Betroffenen, außer in der Zeit, wo ich selbst an unserer Tankstelle war und dort B- oder Entladen habe, also meine LKWs B- oder Entladen habe, wo dann einzelne Menschen auf einen zugekommen sind und nach Kleinigkeiten gefragt haben. Aber wo auch sehr, sehr schnell klar wurde, die Menschen kommen dort nicht hin, weil ihnen gerade ein paar Gummistiefel fehlen oder ein paar trockene Socken fehlen, sondern sie wollen einfach mit jemandem sprechen, der von außerhalb kommt. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte gehabt und diese Geschichten, glaubst mir, davon kann sich kein Mensch mehr als zwei oder drei anhören, weil dann schaffst du deine Rückfahrt nicht mehr.
Ja, tiefe Betroffenheit mit Sicherheit. Wo sind die ganzen Menschen untergebracht im Augenblick?
Die meisten Menschen, also ich kann immer nur von meinen kleinen 3 Quadratkilometern reden, in denen ich mich in den letzten 3 Wochen aufgehalten habe. Die meisten Menschen haben tatsächlich ihre Häuser verlassen, sind nicht mehr dort, sind teilweise in Übergangslagern untergebracht, im Umkreis von 40, 50 Kilometern bis nach Köln rein eigentlich. Die alles verloren haben, werden wahrscheinlich zum großen Teil auch ihre Häuser nicht mehr aufbauen, sondern werden sich eine neue Bleibe irgendwo anders suchen, weil sie einfach von dem Wasser so dermaßen traumatisiert sind, dass sie da gar nicht wieder hinziehen können. Andere sind bei Freunden und Bekannten untergekommen, denn teilweise ist es ja wirklich auch nur eine Entfernung von 500 Metern. Du fährst 500 Meter den Berg hoch in die Grafschaft oder wo auch immer hin und da ist gar nichts mehr. Da ist plötzlich grüne Wiese, Sonne und das ganze Elend ist überhaupt gar nicht mehr sichtbar.
Ich will das jetzt tatsächlich gar nicht diskutieren, ob man das hätte kommen sehen, ob Warnsysteme möglicherweise da für mehr Vorsicht oder was
auch immer gesorgt hätten.
Nee, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist natürlich vollkommen recht. Aber was mich interessiert oder was wie ich das sehe, ist, dass ich eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft spüre, bei einzelnen Leuten, bei Organisationen etc. pp. Aber da, wo man sich eigentlich am meisten von erwartet hätte, sprich von denen, die unser Land lenken, hat man das Gefühl, da passiert zu wenig. Die sind gar nicht wirklich vor Ort und zwar unmittelbar vor Ort. Hast du das auch so empfunden oder hast du das gar nicht so verfolgt, weil du mit deinen Dingen letztendlich so beschäftigt bist, dass da gar kein Platz für war?
Es war sehr, sehr wenig Platz dafür. Es war auch sehr, sehr wenig Platz dafür, aktuelle Nachrichten zu verfolgen. Also davon habe ich wirklich sehr, 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 sehr wenig mitgekriegt. Außer das, was dann auch über die sozialen Medien verbreitet wurde. Sicherlich hat unsere Regierung da nicht in allen Situationen die beste Figur abgegeben. Das steht ganz außer Frage. Aber ich denke, dass wir ja in einem so gut sortierten Staat leben, dass sie es am Ende des Tages doch irgendwie richten werden. Dass da keiner wirklich über die Wupper geht, sondern dass nach etwas längeren Verwaltungsprozessen da schließlich und endlich auch jeder das bekommt, was ihm zusteht. Denn diese Katastrophe können wir definitiv nur gemeinsam bewältigen. Da ist der Einzelne vor Ort hoffnungslos überfordert.
Ja, auch Einsätze, die eigentlich vor Ort hätten sein müssen, ob der THW, ob der Bundeswehr oder wer auch immer ist. Man kann dieses Ding nicht planen, aber man hat doch irgendwelche Pläne in Schubladen, wie zu reagieren ist, wenn denn mal ein Notfall eintritt.
Ja, haben die sicherlich, aber ich glaube nicht binnen 24 Stunden, sondern tatsächlich sind sie dann ja auch da. Sie sind ja da. Das THW ist vor Ort, die Bundeswehr ist vor Ort, alle tun ihr Bestes, aber die Reaktionszeit ist halt wesentlich länger als bei privaten Organisationen.
Ute, wir machen nochmal eine kleine Pause und dann lass uns noch ein bisschen über das Thema sprechen. Und ich merke schon, es macht mich immer betroffener, je länger wir darüber reden. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Hoffnungsschimmer. Mhm. Ute, du hast von deinen Eindrücken vor Ort berichtet, dass es viele Dinge sind, die einen ja noch lange beschäftigen werden. Jetzt sind wir ja nur die, die dort dann zu Gast sind, um zu helfen. Wie muss man das empfinden, wenn man das dann erlebt hat als Betroffener? Das sind Dinge, die ich mir tatsächlich gar nicht ausmalen kann.
Den Betroffenen vor Ort zu helfen?
Nee, nicht denen zu helfen, sondern wenn ich jetzt Betroffener bin. Wir sehen, was passiert ist, wir helfen, versuchen zu helfen, wo wir können und sind selbst schon wahnsinnig mitgenommen von dem Thema. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie muss das jemand erlebt haben, der selbst betroffen ist?
Es muss grausam gewesen sein. Es muss ganz grausam gewesen sein. Ich habe so viele weinende Menschen erlebt, wie in meinen ganzen letzten 50 Jahren nicht, weil die Hilflosigkeit dermaßen groß ist. Den Menschen fehlt einfach alles. Die sind so in ihrer Existenz bedroht, sie müssen tatsächlich am Tag 2 in eine Ausgabestation kommen. Und es ist ganz egal, ob es sich um den Juwelier vor Ort handelt oder um den Arbeitslosen. Da werden überhaupt gar keine Unterschiede mehr stattfinden, weil sie einfach alle nichts mehr haben. Sie haben kein Geld, sie haben keine EC-Karte, sie haben einfach allesamt gar nichts. Und kommen alle an die gleiche Ausgabestelle, um sich Wasser, Kekse und trockene Unterwäsche oder trockene Socken zu holen. Ich glaube nicht, dass man darüber hinwegsehen kann, dass das Elend so groß ist, dass es eigentlich überhaupt gar nicht fassbar ist.
Wenn man auf so viel Hoffnungslosigkeit trifft, wie kann man den Menschen vor Ort nochmal irgendwo ein Licht geben?
Im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass es oft mit Zuhören getan ist. Aber das ist eine Aufgabe, die müssen Therapeuten übernehmen. Das können wir natürlich als kleine Helfer im Hintergrund überhaupt gar nicht leisten. Wir können ihnen das zur Verfügung stellen, was sie tatsächlich brauchen, nämlich wirklich einen Gaskocher, damit sie sich mal wieder einen heißen Kaffee machen können, weil dazu muss man wissen, dass das ganze Tal im Moment noch völlig unterversorgt ist. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt kein Gas, es gibt gar nichts.
Und unvorstellbar.
Ja, das ist für uns alle unvorstellbar, wenn wir dann abends nach Hause fahren und ja uns noch ein Essen warm machen können, was sie da vor Ort einfach gar nicht können.
Wenn man das so live miterleben kann, würdest du dann sagen, dass die Berichterstattung, die in den Medien erfolgt, dem gerecht wird?
Nein, die Berichterstattung kann dem überhaupt gar nicht gerecht werden, weil diese Bilder, die über die Medien kommen, nicht das wiedergeben können, was sich da tatsächlich abspielt. Davon bin ich fest überzeugt. Also wenn ich auch selbst nur ein ganz paar Bilder gesehen habe, aber die Wucht dieser Welle und die Verwüstung, die ist in Fernsehbildern nicht einzufangen.
Könntest du dir vorstellen, dass da im vollen Umfang berichtet wird oder dass da tatsächlich auch Dinge einfach mal mehr oder weniger zurückgehalten werden, um auch, sage ich mal, das Ganze nicht ja zu hoffnungslos, zu schwierig darzustellen?
Ich persönlich glaube, dass das nicht vollumfänglich berichtet wird. Ich glaube nicht an die Zahl der Opfer, die uns durch die Medien übermittelt wird. Ich bin der Meinung, dass die Opferzahl viel, viel höher liegt als die, die tatsächlich durch die Medien geht. Und der Grad der Verwüstung auch viel, viel schlimmer ist, als er von den Medien dargestellt wird. Aber ich glaube, dass die Medien natürlich auch die Aufgabe haben, die ganze Situation nicht allzu hoffnungslos darzustellen. Dass die Medien natürlich davon ausgehen, dass Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Weihnachten wieder Strom und Gas hat, da kann man dran glauben, muss man aber nicht.
Ein Bekannter von mir ist Statiker, der ist dort vor Ort und begutachtet halt auch Häuser, ob die noch stehen dürfen oder eher nicht. Und der berichtet halt auch jeden Tag von neuen Menschen, die er findet und auch immer mehr von Selbstmorden von Leuten, die einfach keine Perspektive mehr sehen.
Ja.
Lass uns mal eine Pause machen und dann lass uns mal über positive Dinge reden. Gut, wir sind schon fast durch, deswegen, ich glaube, wir haben jetzt so ein Bild von dem bekommen, was sich da unten abspielt. wie ihr dort vor Ort helfen könnt. Wenn jetzt der eine oder andere sich angesprochen fühlt und sagt, verdammt nochmal, das war mir gar nicht so klar, ich würde eigentlich auch gerne was tun. Wie kann man denn da noch helfen, außer monetär?
Bei uns ist es so, dass wir dieses Zelt nach wie vor betreiben, mit den Dingen, die wichtig sind. Das heißt, wir kümmern uns punktuell um die Dinge, die nicht aus dem großen, großen Spendenpool, und man muss echt sagen, die Spendenbereitschaft in Deutschland, die war gigantisch. Wir haben sattelzugweise Toilettenpapier bekommen, sattelzugweise Wasser bekommen. Also die Spendenbereitschaft in Deutschland ist überdimensional groß. Also daran merken wir wirklich alle, in was für einem reichen und großzügigen Land wir leben. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Einzigartiges. Aber ich denke, mit helfenden Händen ist sehr, 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 sehr viel getan, aber mit organisiert helfenden Händen und nicht einfach ins Krisengebiet fahren und denken, jetzt mache ich hier mal irgendwem den Keller leer, weil das führt einfach nur zu riesengroßem Chaos. Also ich kann nur jeden darum bitten, sich an die großen Organisationen zu wenden. Es gibt fürs Ahrtal einen großen Shuttle-Parkplatz oben beim Haribo. Dort kann man sich anmelden, dort kann man sich eintragen lassen. Mittlerweile wird man dort sogar versichert, wenn man darunter geht und dort hilft, weil dieser Aktionismus der ersten drei Wochen ist schließlich und endlich beendet und alles geht schon seinen wesentlich geregelteren Gang.
Ich finde auch, dass man gerade in dieser Zeit gerade diese positiven Dinge einfach hervorheben muss. Natürlich passieren da Dinge, die so unfassbar und unvorstellbar sind, dass Leute Häuser plündern, weil sie jetzt leer stehen oder weil die Besitzer weggegangen sind und Raubzüge finden statt und solche Geschichten. Ich sag mal, müssen wir nicht drüber reden, das ist eine Randerscheinung.
Absolut.
Deswegen sollte man sie nicht unterschätzen und auch durchaus da Stellung beziehen, aber das, was du jetzt so ein bisschen hervorgehoben hast, diese Bereitschaft zu helfen, die war ja, glaube ich, noch nie so groß in der Nachkriegszeit, oder?
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Es sind Hilfsgüter aus ganz Deutschland gekommen. Es ist ganz egal, ob sich Ostfriesland in Bewegung gesetzt hat oder Grimma in Bewegung gesetzt hat. Es sind so viele Riesenkonvois unterwegs gewesen, die ganz, ganz wichtige Hilfsmittel an Bord hatten. Tiernahrung, Heuballen sind in solchen Massen darunter gekommen, damit auch die Tiere da weiterleben können. Das war schon sehr, 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 sehr bedeutend. Also die Autobahnen drumherum, die haben ein Fassungsvermögen gehabt. Das war gigantisch in den letzten drei Wochen, was da drüber gegangen ist. Also die Hilfsbereitschaft, kann ich mich nicht dran erinnern, dass es mal was Ähnliches gegeben hat wie jetzt in dieser Zeit. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld gespendet haben, wo wir uns sicherlich jetzt anständig drum kümmern müssen, dass dieses viele gespendete Geld in die richtigen Kanäle läuft, dass dort tatsächlich der Bevölkerung geholfen wird, die wirklich gar nichts mehr haben und dass das schwer vorstellbar ist, dass man eigentlich mal alles hatte, aber plötzlich kein Haus, kein Auto und gar nichts mehr hat. Also ich hoffe, dass diese Gelder tatsächlich in die Kanäle gehen, dass der Bevölkerung vor Ort grenzenlos geholfen wird, dass die wieder in ihr altes Leben zurückkommen dürfen.
Und das ist ein sehr langer Prozess. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Und wir wollen nicht nur kurzfristig beistehen, sondern wir wollen es auch wirklich begleiten und hoffen für die Betroffenen, dass da wirklich wieder ein Lichtchen, das Lichtchen immer größer wird.
Absolut.
Ich danke dir, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ersten Kaffeeklatsch nach der Sommerpause ist das ein sehr, sehr schweres Thema. Aber ich finde, man muss darüber auch mal reden und man muss dafür auch ein Bewusstsein schaffen und wirklich auch einen positiven Aspekt ziehen, dass wir doch irgendwo alle zusammenstehen, wenn es denn sein muss.
Ja, nur gemeinsam schaffen wir das. So, das hört sich so ein bisschen nach unserer Kanzlerin an, aber es ist tatsächlich so.
Ich habe jetzt mehr an den FC gedacht. Ute, danke für den Besuch.